Ich freue mich von ganzem Herzen, euch alle zu sehen heute Abend. Und ich wünsche noch einem jeden ein gutes Neues. Ein gesegnetes Neues. Meine Freunde, wir haben in der Einleitung von unserem Bruno die 10 Gebote gehört. Das ist das sogenannte Sittengesetz. Wir haben verschiedene Gesetze in der Bibel, wie Essensgesetze und dann die vielen Gesetze der Opfer und so weiter. Aber dann, meine Lieben, nach all den Sittengesetzen, die neben der Bundeslade hergetragen wurden in Büchern, haben wir das sogenannte Sittengesetz, die 10 Gebote. Und diese beiden Tafeln, diese Tafeln, meine lieben Freunde, aus Stein, die waren in der Bundeslade drin. Und das ist, wie er so schön gesagt hat, das Fundament eigentlich von jeder realen, echten Verkündigung, Gesetzgebung in den Ländern, wo Gottes Wort eben noch etwas bedeutet. Und wir freuen uns, dass wir dieses Gesetz haben. Meine Freunde, ein ganz großer Prediger, Charles Haddon Spurgeon, der hat einmal über diese 10 Gebote gepredigt, und zwar für jedes Gebot, vom 1. bis zum 10. hat er eine Predigt gehalten. Und dann war ein ganz besonderer Sonntag, als er über das Gebot sprach, du sollst nicht stehlen. Und er hat das vertieft und war ein ganz herrlicher Gottesdienst in seinem Tabernakel. Und dann, Freunde, war das fertig und die vielen Menschen sind nach Hause gegangen und er hat noch Seelsorge gehabt. Und dann fuhr er auch nach Hause und jetzt sieht er einen, den er ganz gut kannte, einen Bauern so mit einer Hacke auf der Schulter. Und da hat er gedacht, was ist jetzt mit dem los? Und er hat ihn angesprochen, als er ihn überholte und gesagt, hör mal, jetzt, was machst du da mit deiner Hacke? Am Sabbattag, am Ruhetag und so weiter. Sagt er, ja, Herr Spurgeon, Sie haben ja gepredigt, du sollst nicht stehlen, ich bringe jetzt die Hacke zurück. Meine Lieben, das ist eben praktisches Gotterleben. Etwas ganz Besonderes. Und wir haben heute Abend auch ein ganz besonderes Thema. Meine Freunde, zuerst einmal die fliegende Gesetzesrolle. Wir sind ja miteinander noch in diesem fantastischen Propheten Zacharia, Freunde. Ein ganz besonderer Prophet. Und ich bin so glücklich, dass wir miteinander dieses Wort Gottes ansehen dürfen. Und ich schlage jetzt heute Abend das 5. Kapitel auf. Zacharia Kapitel 5. Und ich lese hier von 1 bis 4. Und ich hob meine Augen noch einmal auf und sah und siehe, da war ein fliegender Brief. Freunde, es geht um eine fliegende Rolle. Damals gab es keine Briefe, wie wir sie versenden, sondern das waren alles Rollen. Der Pentateuch, die Tora, eine Rolle für jeden Propheten und so weiter. Und das war also jetzt eine fliegende Rolle, aber ausgerollt. Und er sprach zu mir, was siehst du? Ich aber sprach, ich sehe eine fliegende Rolle, die ist 20 Ellen lang. Freunde, 10 Meter. Und 10 Ellen breit, 5 Meter. Und er sprach zu mir, das ist der Fluch, welcher ausgeht über das ganze Land. Denn alle Diebe werden nach diesem Brief ausgefegt und alle Meineidigen werden nach diesem Brief ausgefegt. Ich will ihn ausgehen lassen, spricht der Herr Zebaoth, dass er soll kommen über das Haus der Diebe und über das Haus derer, die bei meinem Namen falsch schwören. Und es soll bleiben in ihrem Hause und soll's verzehren samt seinem Holz und Steinen. Meine lieben Freunde, in den Propheten haben wir es immer mit gewaltigen Visionen zu tun, mit Bildern, Freunde. Stellt euch einmal vor, diese gewaltige Rolle ausgerollt, 10 Meter lang und 5 Meter breit, und die schwebte und bewegte sich. Und meine Freunde, ich darf euch nur das eine sagen: Gott meint, was er sagt. Und er sagt, was er meint. Und es ist einfach so, Freunde. Und wenn auch die Psychologie uns 100-mal immer wieder sagen will, es gibt keine Sünde, sondern das ist alles eben der Mensch und das ist alles Krankheit und es gibt keine Diebe, sondern das sind Kleptomane und so weiter, Freunde. Das alles, das spielt keine Rolle. Gott hat in den Menschen das Gefühl hineingelegt. Freunde, das Gewissen. Und der Mensch, er weiß ganz genau, wenn er etwas Falsches tut, dass es falsch ist. Auch derjenige im Busch, Freunde, der noch nie das Wort gehört hat, du sollst nicht stehlen. Wenn er stiehlt, dann versteckt er's. Er weiß, es ist falsch. Ich habe es einem entwendet. Es ist nicht richtig. Meine Lieben, und dann der Meineid. Das falsche Schwören, das falsche Reden, falsch Zeugnis geben, nicht zur Wahrheit stehen, Freunde, das ist so oft in unseren Landen, wenn das da jetzt ausgetragen wird, in den Gerichten, da gibt es den Ankläger und den Verteidiger und dann nachher muss das alles bewiesen werden und der Angeklagte, der versucht alles zu vertuschen. Meine Lieben, das geht nicht. Der Herr möchte, dass wir wahr werden, transparent sind. Er möchte, dass wir diese Gebote, meine Lieben, halten. Und wir haben diese 10 Gebote gehört. Das war ja etwas Gewaltiges. Dieser Mose, der ist auf den Berg gestiegen. Und dann hat Gott diese Gebote geschrieben auf diese Steintafeln. Und mit diesen Tafeln kam er wieder runter nach 40 Tagen und 40 Nächte. Und jetzt plötzlich, meine Lieben, haben die da das goldene Kalb gegossen. Und da war ein Dingeldangel und ein Hin und Her und ein Sündigen, und das war ganz furchtbar. Und dann ist der heilige Zorn Gottes in diesen Mose hineingekommen und er hat diese Gesetzestafeln zerschmettert. Und viele sind dann umgekommen. Und dann musste er ein zweites Mal auf den Berg. Und dann hat Gott ihm diese 10 Gebote noch einmal geschenkt, diktiert, und er schrieb sie in diesen Stein, in diese Tafeln. Und jetzt kam er mit diesem Sittengesetz wieder runter. Meine Lieben, ich weiß es, jetzt kann jemand zu mir sagen, ja, Bruder Reichenbach, diese 10 Gebote, das ist Altes Testament. Wir sind im Neuen Testament. Einer hat mir gesagt, damit haben wir gar nichts mehr zu tun. Wir sind frei vom Gesetz. Welch glückliches Leben. Und dann kannte ich ihn eben. Dann habe ich gesagt, du, ich möchte dich warnen. Du lebst im Ehebruch. Und ich will dich ermahnen, unter 4 Augen. Du verstößt gegen das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, weißt du, Bruder Reichenbach, das ist die Davidssünde. Sage ich, nein, das ist nicht die Davidssünde, das ist Ehebruch. Sagt er, ja, weißt du, und ich meine, der Apostel Paulus, der hat ja doch auch so einen Pfahl im Fleisch gehabt. Und dieser Pfahl im Fleisch, ja, das könnte doch auch eben gewesen sein, dass er da im Ehebruch lebte und so weiter. Sage ich, nein, nein, du, dieser Pfahl im Fleisch, das hat damit gar nichts zu tun. Ich ermahne dich, tue Buße, bekenn's, bring's in Ordnung und ich will dich nicht richten, sondern in Liebe unter 4 Augen ermahnen. Das ist der erste Schritt, Freunde. Und jetzt habe ich etwas Wunderbares erlebt. Er hat mich nicht weggeschickt. Er hat mir noch nicht gesagt, du, das geht dich nichts an. Das ist Privatsache. Sondern er wurde still. Und dann plötzlich, ich war auch still. Ist manchmal gut, wenn man dann still wird. Den Geist Gottes wirken lässt. Und dann hat er mir gesagt, Bruder Reichenbach, ich weiß es ja. Es ist falsch. Jetzt möchte ich Buße tun, hilf mir. Und dann, Freunde, habe ich ihm Absolution gegeben, in der Vollmacht Gottes. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt ist es erledigt, ich löse dich und lass dich frei machen vom Sohn. Wisst ihr, Freunde, wir Menschen sind schwach. Und das wollen wir einmal ganz klar sagen und aussprechen. Aber meine Freunde, es ist so wunderbar, seine Kraft, die Kraft Jesu ist in den Schwachen mächtig. Und dieser Mann konnte loslassen. Und seine Ehe wurde wieder ganz wunderbar. Der Segen Gottes war da und er hatte Vergebung. Und Freunde, er konnte wieder aufstehen. Ein Gerechter fällt 7-mal und steht wieder auf. Und du kannst immer wieder zu deinem Gott kommen und sagen, Herr, und jetzt habe ich wieder versagt hier. Und ob jemand sündigt, steht im ersten Brief des Johannes, so haben wir einen Fürsprecher vor diesem Gott im Himmel, vor diesem Vater, und er vertritt uns. Wir haben diesen Fürsprecher. Und noch etwas, Freunde, sein Blut ist allgenugsam und es reinigt uns von aller Sünde. Und dann, meine lieben Freunde, ist es so, als wäre es nie gewesen. Dann sind wir wieder rein. Dann sind wir wieder aufgestanden. Dann dürfen wir uns putzen und den Weg vorwärts gehen mit ihm. Wir haben einen herrlichen Gott im Himmel. Wer aber seine Sünde nicht zugibt, sie rechtfertigt, in der Sünde verharren will, es gibt Lieblingssünden, sie nicht lassen will. Freunde, über so einen Menschen kommt der Fluch. Das ist genau das, was wir gelesen haben. Die Gnade ist da. Du darfst kommen vor deinen Gott, so wie du bist. Du kannst deine Sünde bekennen einem guten Seelsorger, der ein Grab ist, bei dem es bleibt. Oder du darfst direkt zu deinem Gott kommen und es ihm sagen und es benennen mit Namen und sagen: Herr, ich weiß, es ist Sünde, hilf mir doch. Wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. Wir können es nicht. Wir werden nicht frei von uns selbst. Also, dieser fliegende Brief, diese fliegende Gesetzesrolle, 10 Meter lang, 5 Meter breit, die schwebt. Und meine lieben Freunde, er will uns helfen und er möchte uns vom Fluch der Übertretung freimachen. Denn Jesus ist da, mit Jesus ist die Gnade gekommen und sein Blut, meine lieben Freunde, macht uns rein von aller Sünde. Es ist aber gut, wenn wir die Sünde bekennen und sie dem Herrn sagen, beichten, und dann schenkt er uns Absolution. Es ist dann so, Freunde, als wär's nie gewesen. Du bist mit einem Schlag wieder schneeweiß. Und meine Freunde, ich habe heute Morgen in Schaffhausen eine Neujahrspredigt gehalten. Und dann habe ich zu meinen Geschwistern gesagt dort: Wartet nicht wieder bis Silvester, bis ihr kommt, um mit Gott zu reden über eure Schwachheiten und Sünden, sondern komm sofort. Wenn irgendetwas nicht in Ordnung ist, dann komm sofort. Und er wird dich nie hinrichten, sondern Gott ist Gnade und er richtet auf und er richtet her. Und er richtet einen Menschen auch zu. Nur hinrichten, das tun die Menschen. Und seine Gnade ist wunderbar und sein Blut ist allgenugsam. Das ist so etwas Wunderbares. Meine Freunde, ich meine doch, dass ich es noch aufschlagen will, und zwar im ersten Brief des Johannes, wo er davon so klar und deutlich und wunderbar und fein spricht, vom Bekennen und wie er uns dann frei machen kann. Erster Brief des Johannes, Kapitel 1. Und da steht im Vers 7, so wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Und jetzt kommt etwas Wichtiges. So wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. So wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. So wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Tekniamu, meine Kindlein, solches schreibe ich euch, auf dass ihr nicht sündigt. Und ob jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesum Christum, der gerecht ist. Und derselbe ist die Versöhnung. für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die des ganzen Kosmos, der ganzen Welt. Freunde, er ist für jeden Sünder am Kreuz von Golgatha gestorben. Und sein Blut ist wirklich allgenugsam. Und ich rühme sein Blut in dieser Abendstunde. Und ich sage dir, du darfst kommen, so wie du bist. Und sein Blut wird dich reinwaschen. Dann bist du wieder schneeweiß. Dann darfst du kommen, meine Lieben. Das ist Evangelium. Und wir sind dem Herrn so dankbar für den Sohn. Und dass wir so kommen dürfen. Und nicht unter dieser schwebenden Gesetzesrolle vegetieren müssen, sondern wir haben einen Sohn. Und dieser Sohn macht uns frei. Und dann sind wir recht frei. Meine Lieben, mein Thema geht noch weiter. Mein zweites Thema heute Abend heißt: Die sitzende Frau im Eva. Wir haben geschrieben, die richtige Frau im Eimer. Das Eva, meine lieben Freunde, ist das größte Trockenmaß der Hebräer. Ein riesiges, großes Fass, ein Trockenmaß. Und ich möchte jetzt mit euch einmal das lesen. Ich lese jetzt weiter mit euch. Von Vers 5 an ist die nächste Vision. Und der Engel, der mit mir redete, Freunde, das ist immer interessant, dieser Prophet wird von einem Boten Gottes, von einem Engel unterrichtet. Und ihm werden diese gewaltigen Bilder gezeigt und dieser Engel erklärt es ihm, spricht mit ihm darüber. Und der Engel, der mit mir redete, ging heraus und sprach zu mir: Hebe deine Augen auf und siehe. Was geht da heraus? Und ich sprach: Was ist es? Er aber sprach: Ein Eva geht heraus. Und sprach: Das ist ihre Gestalt im ganzen Lande. Und siehe, es hob sich ein Zentner Blei. Und da war eine Frau, die saß im Eva, in diesem gewaltigen Behälter. Und jetzt ist es ganz wichtig, Freunde, dass wir uns mit diesem Blei befassen. Er sieht diese Frau, wie sie da sitzt, in diesem größten Trockenmaß der Hebräer. Er aber sprach: Das ist die Gottlosigkeit. Und er warf sie in das Eva und warf den Klumpen Blei oben aufs Loch. Das ist die Gottlosigkeit. Meine lieben Freunde, das war die ganz große Sünde. Das war das ganz große, schreckliche Erleben des Propheten zu seiner Zeit, diese Gottlosigkeit. Und meine lieben Freunde, das hat mit Atheismus gar nichts zu tun. Gottlos heißt lose mit Gott, lose an diesem Gott hängt. Gottlosigkeit, das heißt, meine lieben Freunde, ihn einen guten alten Mann sein lassen, das fünfte Rad am Wagen. Gottlos, das heißt lose an Gott. Ja, so ein bisschen religiös, so ein bisschen ab und zu in den Gottesdienst und den Stuhl anwärmen, so ein bisschen. Aber meine lieben Freunde, das sind Menschen, die haben keine Umkehr erlebt. Das sind Menschen, die haben sich nie als Sünder erkannt. Ich meine, dass es von ganz großer Wichtigkeit ist, dass der Mensch sieht, ich bin ein Sünder, und weil ich ein Sünder bin, bin ich verloren und ich brauche die Gnade Gottes und seine Hilfe, um gerecht zu werden, um gerettet zu werden. Meine lieben Freunde, es gibt auch eine Gottesfurcht. Weh dem, der in die Hände des lebendigen Gottes fällt. Meine Freunde, wir können nicht einfach drauf losleben. Und das müssen wir den Menschen auch draußen sagen. Freunde, Recht muss Recht bleiben. Stehlen, das ist jetzt eine Sünde. Falschzeugnis geben, das ist eine Sünde. Meine lieben Freunde, Ehebruch, das ist eine Sünde. Götzen anbeten, und das kann alles Mögliche sein. So ein Götze kann sogar ein Tier sein oder ein Auto oder irgendetwas. Etwas, was vor Gott kommt, vor Jesus kommt, vor der Gemeinde kommt. Das kann Götze sein. Meine Freunde, der Herr hat nichts dagegen. Er will uns segnen, er will uns alles schenken, aber er möchte in deinem Leben den ersten Platz einnehmen, denn er hat für dich und für mich alles gegeben. Eine größere Liebe gibt es nicht, als die, dass ein Freund sein Leben gibt für seine Freunde. Und genau das hat dieser Herr Jesus für uns getan. Siehe, es hob sich ein Zentner Blei. Und da war eine Frau, die saß im Eva. Er aber sprach: Das ist die Gottlosigkeit. Und er warf sie in das Eva. Und warf den Klumpen Blei oben aufs Loch. Meine lieben Freunde, da gab es jetzt kein Entrinnen mehr. Oben aufs Loch. Dieses Blei. Verschlossen. Und ich hob meine Augen auf und sah und siehe, und jetzt wird's ganz interessant. Zwei Frauen gingen heraus und hatten Flügel, die der Wind trieb. Es waren aber Flügeln wie Storchflügel. Und sie führten das Eva zwischen Himmel und Erde. Meine lieben Freunde, plötzlich sind da zwei Frauen und die hatten jetzt Flügel, und Freunde, der Wind, hat in diese Flügel hineingeblasen. Es waren aber Flügel wie Storchflügel. Freunde, der Storch ist ein ganz interessantes Tier. Übrigens, der Storch ist nicht koscher. Das heißt, das Volk Israel darf von diesem Vogel nicht essen. Es ist ein unreines Tier. Ein feines Tier, Freunde, aber nicht zum Konsumieren. Der Storch hat gewaltige Flügel. Und Freunde, er fliegt meilenweit, unwahrscheinlich, zur richtigen Zeit, an den richtigen Ort. Und diese zwei Frauen, die hatten jetzt diese Flügel, wie Storchflügel, Und Freunde, sie führten jetzt das Eva, dieses größte Trockenmaß der Hebräer, zwischen Erde und Himmel. Sie trugen es weg. Aus Israel weg. Und wir werden jetzt dann sehen, wohin. Freunde, nur noch etwas zum Storch. Einer wurde gefragt, wie ist das bei euch in der Schweiz? Bringen bei euch in der Schweiz auch die Störche die Kinder? Und dann hat der Schweizer gesagt, weißt du, das ist bei uns kantonal verschieden. Natürlich wissen wir, dass der Storch die Kinder nicht bringt, sondern Kinder sind ein Segen des lebendigen Gottes und haben mit dem Storch gar nichts zu tun. Es ist aber ein fantastisches Tier. Meine lieben Freunde, sie kommen immer wieder zurück zu ihren Nestern und sie bleiben zusammen ein Leben lang, die Storchin und der Storch, und sie hecken ihre Jungen gemeinsam. Ein ganz interessantes Tier, aber sie können unendlich weit fliegen. Und Freunde, interessant ist noch Folgendes. Wenn jetzt zum Beispiel das Männlein nicht mehr kann, warum auch immer, schwach, krank, irgendetwas, dann bleibt dieses Tier am Ort. Es kann genau das Gegenteil sein. Dass das Weibchen nicht in der Lage ist, diese riesigen Strecken zu machen, dann bleibt's und wartet, bis sein Lebensgefährte, fürs Leben nämlich, wieder zurückkommt. Und er kommt wieder zurück dahin, wo sie gemeinsam wieder sind und wieder Junge hecken. Ganz interessant, Freunde, diese Natur von Gott erschaffen, die ist so fantastisch. Und wir können so viel sehen aus dieser Natur, was uns beglückt. Es ist wirklich fantastisch. Also, diese zwei Frauen, die Flügel haben, der Wind bläst in diese Flügel hinein. Diese Flügel, die aussehen wie Storchflügel, die führen jetzt das Eva zwischen Erde und Himmel. Und jetzt komme ich zum Vers 10. Und ich sprach zu dem Engel, der mit mir redete, wo führen Sie das Eva hin? Er aber sprach zu mir, dass ihm ein Haus gebaut werde im Lande Sinear. Und bereitet, und es da selbst gesetzt werde auf seinen Boden. Wo führen Sie das Eva hin? Dass ihm ein Haus gebaut werde im Lande Sinai. Meine lieben Freunde, das Land Sinear. Wisst ihr, was das für ein Land ist? Das ist Babylon. Babylon. Und genau dort, meine lieben Freunde, ist Gott eingeschritten. Genau dort war es, wo die Menschen sich nicht mehr strafen lassen wollten, wo sie eine Stadt bauen wollten und sie haben sie gebaut. Aber Freunde, dann haben sie den Turm bauen wollen, bis an den Himmel. Sie wollten zusammenbleiben, sie wollten die Erde nicht befruchten und sie wollten sich nicht vermehren und den ganzen Erdkreis erfüllen, sondern zusammenbleiben. Und dieser Turmbau, meine lieben Freunde, der sollte bis in den Himmel hinaufgehen. Und Gott hat das jetzt gesehen und jetzt ist Gott eingeschritten und hat ihnen ihre Sprachen verwirrt. Jetzt haben sie sich nicht mehr verstanden. Jetzt mussten sie auseinander. Dort hat Gott ganz persönlich eingegriffen. Und ich sage euch, die Menschheit baut immer noch an diesem Turm. Auch wenn sie nicht mehr dieselbe Sprache reden. Aber der Turm, Freunde, diese Selbstüberschätzung, diese Vergottung der Wissenschaft, dieser Turmbau wird gebaut. Aber ich will euch etwas sagen, meine lieben Freunde. Ich bin überzeugt, die Wissenschaft ist von Gott. Es kommt nur darauf an, was wir daraus machen. Die Technik, meine lieben Freunde, die ist weder gut noch böse. Es kommt darauf an, für was ich jetzt diese Technik gebrauche. Es ist aber schlimm, wenn ich jetzt diese Technik und diese Wissenschaft vergotte. Das heißt, wenn plötzlich für mich die sogenannte Natur Gott wird. Wenn ich vom Schöpfer Abstand nehme. Wenn ich nicht mehr weiß, dass Gott Himmel und Erde erschaffen hat. Wenn plötzlich, meine lieben Freunde, die Wissenschaft und die Natur für mich zu Gott wird, und für viele Wissenschaftler ist es so, sie befassen sich nur mit diesen Dingen und vergessen, dass es einen Schöpfer gibt, einen Schöpfergott, der da hinten steht. Und ich weiß noch, als ich mit einem Wissenschaftler gesprochen habe, er hat mir nicht gesagt, dass ich nicht recht stehe mit dieser Vergottung. Aber dann hat er gesagt, ja, es stimmt. Wir befassen uns dermaßen mit diesen Geheimnissen und Dingen, dass wir gar nicht mehr daran denken, dass dahinter ein Gott sein muss, ein Schöpfer, eine Kraft, eine Intelligenz. Es hat er angefangen, meine lieben Freunde, alles Mögliche herzuzuholen. Und dann habe ich ihn unterbrochen, dann habe ich gesagt, weißt du, bei all eurer Wissenschaft, die ich bewundere, die ich nicht ablehne, habt ihr es nicht geschafft, Leben zu entwickeln, Leben zu machen. Freunde, sie können alles nachbauen, alles wunderbar, alles synthetisch, aber der Funke fehlt. Es wird nicht lebendig. Sie können Mücken töten und Fliegen, alles Mögliche, aber keine einzige erschaffen, die lebt. Freunde, das ist das Leben, das Geheimnis Gottes. Und darf ich euch noch etwas sagen von diesem Jesus von Nazareth, der sich einmal vorstellte und gesagt hat, ich bin der Weg. Freunde, es gibt nur einen Weg, der zu diesem Vater führt, der in das Glück, in das Leben, in das ewige Leben führt. Ich bin der Weg. Er ist auch die Wahrheit, meine Freunde. Und er ist das Leben. Und dann freuen wir uns über alle neuen Entdeckungen von der Wissenschaft. Aber Freunde, wir vergotten die nicht, denn man weiß nie ganz genau, man weiß nie so ganz genau, wie es weitergeht. Nicht, als ich jetzt bei unserer letzten Israelreise so verschiedene Akademiker dabei hatte, gläubige Menschen, haben sie gesagt, Schall, was hältst du eigentlich eben vom Urknall? Und was hältst du von Darwin und von der Evolutionstheorie? Dann sage ich, du hör mal, wenn es geknallt hat, dann hat es nur deshalb geknallt, weil Gott wollte, dass es knallt. Und dann ist das ein Teil der Schöpfung im Willen Gottes. Und ob die Wissenschaft in 10 Jahren immer noch vom Urknall spricht, das wollen wir mal offen lassen. Freunde, wie oft haben die sich widersprochen? Ach, ich denke an Lamarck, der gemeint hat, der Giraffe hätte so einen großen Hals, weil er immer da die schönen Früchte da auf den Palmen angeschaut hat und gedacht hat, wenn ich da nur raufkäme mit meinem Maul, nicht wahr? Und dann so über die Jahre ist der Hals immer mehr gewachsen. Freunde, ich musste das noch studieren. Als ich studierte in Frankreich, Freunde, der Franzose ist ehrlich, ich hatte so einen Schunk über 1000 Seiten von all diesen wissenschaftlichen Dingen. Und der Franzose sagt, Science Philo, das heißt philosophische Wissenschaft, denn es war keiner dabei. Und Freunde, dieser Lamarck ist längst überholt. Und ich sage euch noch etwas, Darwin ist auch überholt. Da gibt es so viele Dinge, die Darwin gar nicht wissen konnte. Übrigens, ich glaube, dass unsere Elke einen Prospekt hat von einem Wissenschaftler mit diesem Namen, was Darwin noch nicht wissen konnte. Freunde, es ist alles im Fluss. Aber Gottes Wort steht. Es gibt einen Schöpfer. Und meine Freunde, entschuldigt mich, aber ich stamme nicht vom Affen ab. Ich habe es einer jungen Lehrerin gesagt, jeder muss ja selber wissen, von wem er abstammt. Sie hat mich dann verstanden. Ihre Mutter hatte mich informiert, dass sie glauben würde, dass sie vom Affen abstammt. So ein süßes, junges Mädchen. Ich habe gesagt, also nee. Aber sie hat es dann eingesehen. Meine lieben Freunde, Babylon. Und jetzt muss ich einen Sprung machen. Und ihr erinnert euch, als wir miteinander über die ganze Offenbarung sprachen, vom Kapitel 1 bis 22. Und ich muss jetzt hier noch etwas lesen im 17. Kapitel. Offenbarung Kapitel 17 von Vers 3 an. Und er brachte mich im Geist in die Wüste. Und ich sah eine Frau sitzen auf einem scharlachfarbenen Tier. Das war voll Namen der Lästerung und hatte 7 Häupter und 10 Hörner. Meine lieben Freunde, ich sah eine Frau. Wieder ein Symbol, hat es mit dem Geschlecht der Frau nichts zu tun. Aber wisst ihr, es gibt ja die Braut, und jetzt will ich das andere Wort auch brauchen, und die Hure. Die Hure war auch einmal ein junges Mädchen, keusch. Und hier ist das jetzt die gefallene Frau. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und edlen Steinen und Perlen und hatte einen goldenen Becher in der Hand, voll Gräuel und Unsauberkeit ihrer Hurerei. Und an ihrer Stirn geschrieben einen Namen, ein Geheimnis, die große Babylon. Die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden. Und ich sah die Frau trunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu. Und ich verwunderte mich sehr, da ich sie sah. Meine lieben Freunde, wir haben es hier mit der christuslosen Weltkirche zu tun. Vielleicht mit all diesen verschiedenen Religionen, die dann plötzlich eins sind und alle denselben Gott haben und unter demselben Dach zusammen sein können. Und jede ist recht, Freunde. Die christuslose Weltkirche, wisst ihr, dieser Jesus, der eben von sich gesagt hat, niemand kommt zum Vater, denn durch mich, das wir wollen sie nicht mehr akzeptieren. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das wollen sie nicht mehr akzeptieren. Da gibt es verschiedene Wege. Die christuslose Weltkirche und meine lieben Freunde, das satanische Weltreich, die große Babylon Und jetzt muss ich sagen, Babylon heißt Verwirrung, meine Lieben. Und ich weiß es nicht, ob ihr das auch so spürt, so fühlt. Diese Verwirrung ist weltweit. Und sie nimmt immer mehr überhand, immer mehr. Und es wird immer reifer. Und das zeigt uns, dass Jesus wiederkommt. Werde ich den Glauben noch finden, wenn ich wiederkomme? Diesen bibeltreuen Glauben, wo er das Zentrum ist, wo er der Eckstein ist, den die Bauleute verworfen haben. Und wenn man diesen Eckstein rauszieht, fällt alles zusammen. Dieser Jesus, meine lieben Freunde, der wiederkommt. Das Geheimnis, die große Babylon, die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden. Und ich sah die Frau trunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu. Und ihr wisst es, so viele Märtyrer, christliche Märtyrer, hat es noch nie gegeben wie heute. Und ich könnte beinahe, meine Freunde, von einem Holocaust der Christenheit reden, wenn ich zurückdenke an all die Verfolgungen, die die wahren Gläubigen zu erleben hatten, zu allen Zeiten. Und ich verwunderte mich sehr, da ich sie sah. Und Freunde, dieses Eva, von dem wir gesprochen haben, ist der Tempel für gottlose Anbeter. Und ich habe hier im Alten Testament eine Stelle gefunden, die möchte ich euch noch lesen. Und zwar im alttestamentlichen Propheten Amos. Und hier Kapitel 8, und da lese ich einmal den Vers 5. Ich lese schon den Vers 4. Höret dies, die ihr den Armen unterdrückt und die Elenden im Lande verderbt, und sprecht: Wann will denn der Neumond ein Ende haben, dass wir Getreide verkaufen, und der Sabbat, dass wir Korn feil haben mögen und das Maß verringern und den Preis steigern und die Waage verfälschen? Das war die Not, Freunde. Es wurde betrogen, noch und noch. Und das war die Not des Volkes Israel, Freunde. Und ich denke jetzt noch an eine andere Stelle im letzten Buch des Alten Testaments, im Prophet Maleachi. Und hier schlage ich einmal das dritte Kapitel auf, Maleachi 3, und ich lese hier von Vers 8 an. Da spricht Gott. Aber ich lese schon den Vers 7. Ihr seid von eurer Väterzeit an immerdar abgewichen von meinen Geboten und habt sie nicht gehalten. So bekehret euch nun zu mir, so will ich mich zu euch auch kehren, spricht der Herr Zebaoth. So sprecht ihr: Worin sollen wir uns bekehren? Ist es recht, dass ein Mensch Gott täuscht, wie ihr mich täuscht? So sprecht ihr: Womit täuschen wir dich? Am Zehnten und Hebopfer. Darum seid ihr auch verflucht, dass euch alles unter den Händen zerrinnt, denn ihr täuscht mich allesamt. Bringet aber die Zehnten ganz in mein Kornhaus, auf das in meinem Hause Speise sei. Und prüfet mich hierin, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch nicht des Himmels Fenster auftun werde und Segen herab schütten die Fülle. Und ich will für euch den Fresser schelten, dass er euch die Frucht auf dem Felde nicht verderben soll und der Weinstock im Apferacker euch nicht unfruchtbar sei, spricht Jahwe Zebaoth, dass euch alle Nationen sollen selig, glückselig preisen, denn ihr sollt ein wertes Land sein, spricht der Herr Zebaoth. Ihr täuscht mich allesamt. Aber Freunde, Gott hat das letzte Wort. Und damit komme ich jetzt zum Schluss. In der Offenbarung Kapitel 19, da sehen wir plötzlich, dass alles aufhört. Danach hörte ich eine Stimme großer Scharen im Himmel, die sprachen: Halleluja! Heil und Preis, Ehre und Kraft sei Gott, unserem Herrn. Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte, dass er die große Hure verurteilt hat, welche die Erde mit ihrer Hurerei verderbte, und hat das Blut seiner Knechte von ihrer Hand gefordert. Und sie sprachen zum zweiten Mal: Halleluja! Und der Rauch geht auf, ewiglich. Und die 24 Ältesten und die 4 Thronengel fielen nieder und beteten an Gott, der auf dem Throne saß, und sprachen: Amen! Halleluja! Und eine Stimme ging aus von dem Thron: Lobet unseren Gott, alle seine Knechte und die ihn fürchten, beide klein und groß. Und ich hörte wie eine Stimme einer großen Schar und wie eine Stimme großer Wasser und wie eine Stimme starker Donner, die sprachen: Halleluja! Denn der allmächtige Gott hat das Reich eingenommen, meine lieben Freunde, für das tausendjährige Friedensreich ist der Weg freigemacht worden. Unser Herr kommt. Und Babylon ist gefallen. Und die Verwirrung hat ein Ende. Und Jesus, der neutestamentliche König, Freunde, der König der Juden, der König Israel, er kommt. Und wir sehen mit sehenden Augen, dass sich alles erfüllt, was die Heilige Schrift uns sagt. Meine Freunde, ich habe hier am heutigen Tag eine Zuschrift bekommen über Fax. Da steht: Aliyah, Höchststand seit Jahren. Am Mittwoch veröffentlichte die Jews Agency for Israel und das israelische Ministerium für Aliyah, das heißt Einwanderung und Immigration, die Zahlen für das endende Jahr 2014 nach dem gregorianischen Kalender. 56.500 Juden aus der Diaspora haben 2014 Aliyah gemacht, also sind zurückgekommen nach Eretz Israel, ins Land Israel, und sind nach Hause nach Israel gekommen. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das einen Anstieg von 32% und zugleich den höchsten Stand seit 10 Jahren. Sie kommen zurück. Freunde, wisst ihr, was jetzt für ein Wort erschallt? Verlasst Babylon! Kommt zurück! Ihr Israelis aus den 12 Stämmen, kommt zurück in das Land der Väter! Kommt! Freunde, 32% mehr im Jahr 2014, das erst jetzt zu Ende ging, als im Jahr 2013. Merkt ihr, wie Gott ein schnelles Werk tut? Babylon fällt und die Juden kommen zurück, trotz Terror, trotz Krieg, weil Gott es so will. Und Freunde, wir, die wir keine Israelis, keine Juden sind, wir wollen ebenfalls Babylon verlassen und uns ganz zum König der Juden halten, zu Jesus Christus, der für uns alles vollbracht hat am Kreuz von Golgatha. Ihm sei alle Ehre, aller Ruhm und aller Dank gebracht. Amen. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und gebe dir seinen Frieden, welcher höher ist denn alle Vernunft. Und leite deine Schritte unsträflich auf dem Wege zum ewigen Leben. Und alle sagen Amen. So sei es. Amen. Halleluja. Kommt gut hey. Gott befohlen und bis gleich. Shalom, shalom.